das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Julia Büchler.
Hallo und willkommen zu den Tagesthemen.
Ja, einen schönen guten Abend auch von mir.
Wir beginnen mit der Jugend, die ja bekanntlich die Zukunft ist. Die AfD hat an ihre neu gegründete Jugendorganisation ganz große Erwartungen. Sie nennt sich Generation Deutschland und soll der Mutterpartei als eng angebundene Kaderschmiede dienen. Die Vorgängerorganisation namens Junge Alternative hatte sich im Frühjahr aufgelöst, nachdem der Verfassungsschutz sie als gesichert rechtsextrem eingestuft hatte. Man wollte so auch ein mögliches Verbot verhindern. Jetzt also die Neugründung. Nur ob die auch ein Neuanfang ist? Heiko Neumann.
Die Proteste in Gießen sind massiv. Menschen seilen sich von Brücken ab, blockieren Zufahrtsstraßen und der Veranstaltungsort der Neugründung der AfD-Jugend ist erstmal nahezu leer. Seit den frühen Morgenstunden protestieren Zehntausende gegen die geplante Gründung der Generation Deutschland.
Ich wünsche mir, dass sie sehen, dass wir mehr sind, dass wir da keine Lust drauf haben. Und im allerbesten Fall kommen sie gar nicht an, da wo sie hinwollen.
Tatsächlich füllt sich die Hessenhalle nur langsam. Erst mit 2,5 Stunden Verspätung geht es los. Viele AfD-Mitglieder müssen unter Polizeischutz zum Gelände gebracht werden. Nach der Auflösung der als gesichert rechtsextremistisch eingestuften Jungen Alternative im März setzt die AfD-Spitze jetzt auf einen Neustart und möchte, dass sich die Jugendorganisation gemäßigter gibt.
Die Hälfte der Wähler kann sich vorstellen, uns zu wählen. Das Meinungsspektrum unserer Wähler müssen wir in voller Breite auch in der Partei abbilden.
Doch am Rande der Veranstaltung werden heute auch völkische Schriften und Bilder ausgestellt. Bei den Reden der Kandidaten gibt es vor allem für jene viel Applaus, die so gar nicht gemäßigt klingen.
Sollen die da draußen doch toben, so viel sie wollen. Die wissen, sie haben verloren, dass wir den Pulver der Geschichte, den Punkten in das Pulver der Geschichte setzen. Denn nur millionenfache Remigration schützt unsere Frauen und Kinder.
Man beruft sich auch auf Björn Höcke und dessen Verwendung eines Leitspruchs, wie er auch in der Hitlerjugend galt.
Wie es Björn Höcke vor wenigen Monaten rezitiert hat, Jugend muss durch Jugend geführt werden. Und dieses Prinzip muss unser Leitstern sein. Diese Jugendorganisation muss Souveränität besitzen, Autonomie in ihren Entscheidungen und Handlungen. Und diese Jugendorganisation, liebe Freunde, wird die Speerspitze der jungen Rechten in Deutschland sein. Dankeschön.
Vor der Hessenhalle versuchen AfD-Gegner auf das Veranstaltungsgelände zu kommen und werden von der Polizei zurückgedrängt. Drinnen wird Jean-Pascal Hohm zum Vorsitzenden der neu gegründeten Generation Deutschland gewählt. Vom Brandenburger Verfassungsschutz wird er als rechtsextremistisch eingestuft.
Wir sind deutsche Patrioten, die sich immer als erstes fragen, was dient Deutschland und den Interessen unserer Bürger, und entsprechend handeln wir. Das war in der Vergangenheit so, das ist jetzt so und das wird es auch zukünftig in Regierungsverantwortung sein.
Schon nach gut 6 Stunden ist die neue Spitze gewählt. Die Veranstaltung geht zu Ende. Im Laufe des Tages kam es zu vereinzelten Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Der Großteil der Proteste in Gießen verlief jedoch friedlich.
Und wir fragen nach bei Juli Kurz in Gießen. Juli, AfD-Chef Rupalla betont, die neue Parteijugend solle ein breites gesellschaftliches Spektrum abbilden. Spiegelt sich das denn auch im Vorstand wieder?
Na, man hat schon gesehen, dass bei dem Vorstand, dass diejenigen, die besonders radikale Aussagen machen, dass die besonders viel Applaus bekommen. Und auch Jean-Pascal Hohm, der Vorsitzende, der mag da so etwas glatt professionell rüberkommen. Aber er will ja auch keine inhaltliche Mäßigung. Er ist als Rechtsextremist eingestuft. Er hat enge Kontakte zur identitären Bewegung, was ja eine völkische Gruppierung ist. Die AfD hat einen Unvereinbarkeitsbeschluss mit dieser Bewegung. Aber Jean-Pascal Hohm distanziert sich nicht von der identitären Bewegung. Auch andere Mitglieder haben enge Kontakte zur identitären Bewegung. Von daher kann man wohl sagen, dass diese neue Jugendorganisation nicht weniger radikal werden dürfte als die Junge Alternative.
Mhm. Juli, geht dann die Rechnung der Mutterpartei auf, dass sich die Jugendorganisation voll in ihren Dienst stellt?
Na, ich habe da heute schon bei vielen einen Machtinstinkt gespürt. Man hofft einfach darauf, dass die AfD bald Regierungsbeteiligung hat. Und da will man mit dabei sein. Die neue Jugendorganisation soll ja so etwas wie eine Kaderschmiede werden. Aber gerade heute, auch wenn es als es um den Jugendstatut ging, gab es auch Kritik von manchen, der gesagt hat, dass es zu viel Kontrolle sei von der AfD, dass man mehr Unabhängigkeit haben möchte. Von daher muss man erst mal sehen, ob diese neue Jugendorganisation am Ende sich wirklich vollends im Dienste der AfD stellt.
Dankeschön, Juli Kurz. Danke nach Gießen.
Gerne.
Wenn eine Partei die Grünen heißt, dann hat sie selbst den Weg ihrer Politik ziemlich präzise vorgegeben. Klimaschutz, biologische Landwirtschaft, erneuerbare Energien. Für die Partei Themen, die die Zukunft des Planeten und der gesamten Menschheit entscheiden werden. Doch wenn man den Anspruch hat, wieder mitbestimmen zu wollen, dann darf es angesichts der zahlreichen militärischen Konflikte auf der Welt nicht nur um den ökologischen Fußabdruck gehen. Auf Ihrem Parteitag in Hannover wollen Sie die Frage beantworten, welche Grüntöne für eine erfolgreiche politische Zukunft nötig sind. Tina Handel.
Mit manchen Worten tun sich Grüne leicht. Von Deutschlandticket bis Regenbogen, alles richtig im Kreuzworträtsel der Partei. Aber die Wehrpflicht, die geht vielen hier schwer über die Lippen. Und doch wird es Zeit, dass die Partei ihre Haltung dazu klärt. Es wird emotional.
Wir können doch nicht ernsthaft von unseren jungen Menschen verlangen, dass sie als Kanonenfutter, als zukünftiges Kanonenfutter irgendwo an eine Front gehen.
Und wenn das am Ende des Tages bedeutet, dass wir vielleicht auch ein Dienst an unserem Land in Form eines Gesellschaftsjahrs leisten müssen, dann sei es so. Dann machen wir das, dann übernehmen wir die Verantwortung.
Keine Wehrpflicht, keine Dienstpflicht. Nicht als Kompromiss, nicht als Option, endlich klare Kante.
Klare Kante, mutige Entscheidungen, das gehöre zur neuen Oppositionsrolle, heißt es aus der Partei immer wieder. Und nun das. Das Popcorn schon fast alle, denn wie so oft hat die Partei schmerzhafte Entscheidungen in die Nacht verschoben oder versteckt. Viele sind schon vorher matt. Vor dem Saal wirbt der Verein Bundeswehr Grün. Aktive und ehemalige Soldaten, Grünen nah, mit einem Wunsch.
Ich würde aus meiner Sicht natürlich es befürworten, dass wir eine wie auch immer geartete Pflicht wieder einführen. Nicht nur für die Männer, nicht nur für junge Leute, sondern vielleicht für breitere Bevölkerungsschichten.
Es wird immer später und immer klarer. Die Grünen können sich wohl nur dazu durchringen, über Musterung Ja oder Nein abzustimmen. Die Partei, die sich einst als Friedenspartei verstand, tut sich schwer.
Auch bei der Jugend ist das ja gar nicht so eine homogene Haltung dazu. Die haben aber gerade die ganze Zeit das Gefühl, das ist so ein Damoklesschwert, das über uns hin und her geht. Den lieben Tag, heute ja, heute nein. Aber niemand spricht mit denen. Ich finde, das kann doch eine Rolle für uns sein. Wie es hier ausgeht, kann ich aber noch nicht sagen, wird eine spannende Debatte.
Die Grünen und die Wehrpflicht. Ein langer Abend als Kammerspiel, dessen Ausgang auch kurz vor Mitternacht noch ungewiss ist.
So fing im Januar alles an. Mit einer lichterbunten Show feierte Chemnitz sich als Kulturhauptstadt 2025. Die Vergangenheit als Karl-Marx-Stadt bewusst mitbeleuchtet. Mit dem Slogan See the Unseen, Chemnitz die Ungesehene, hatte sich die Stadt einst beworben und zeigte in diesem Jahr, wie viel Sehenswertes es dort und in der näheren Umgebung gibt. Von Orten der Künste bis zu Projekten auf Streuobstwiesen. Felix Schlagwein und Marie-Christine Landes mit der Bilanz über das, was war und was bleiben wird.
Es ist ein emotionaler Abschied auf dem Chemnitzer Theaterplatz. Mit dem Ende des Kulturhauptstadtjahres begrüßt die Stadt heute die Weihnachtszeit.
Ich wohne aktuell gar nicht mehr in Chemnitz, aber ich bin begeistert, was durch das Kulturhauptstadtjahr so auf die Beine gestellt wurde und wie sich Chemnitz entwickelt hat und bin dann doch auch wieder mehr hier gewesen.
Ich sag mal, die letzten Monate, so im Sommer beginnend, hat man richtig gemerkt, dass da was läuft. Und ja, wir empfinden es schön und deswegen sind wir heute Abend immer hier ein zum Weihnachtssingen.
Wunderbar haben wir das erlebt. Wir waren noch nie so viel Veranstaltungen wie dieses Jahr.
Auch die Organisatoren ziehen eine positive Bilanz. Knapp 2000 Veranstaltungen in und um Chemnitz. Nach ersten Schätzungen besuchten 2 Millionen Gäste die Stadt. Zur Ausstellung Edvard Munch Angst kamen so viele, dass das Museum Kunstsammlungen Chemnitz sogar die Öffnungszeiten erweiterte. Und was bleibt von all dem, wenn das Kulturhauptstadtjahr jetzt endet? Installationen wie die Lichtskulptur des US-amerikanischen Künstlers James Turrell. Eine schattenlose Welt aus farbigem Licht, die nun dauerhaft zu sehen ist. Erst am Freitag wurde die Installation als letztes Puzzleteil des Purple Path eröffnet.
Der Kunst- und Skulpturenweg Purple Path verbindet 38 Kommunen und alle Kunstwerke, die wir zur Aufstellung gebracht haben, werden auch in der Zukunft ein touristisches Erlebnis sein. Damit wollen wir Menschen ins Erzgebirge locken, die vorher keine Ahnung davon hatten, wie toll es hier ist.
Lebendig wurde die Kulturhauptstadt aber erst so richtig durch die Chemnitzerinnen und Chemnitzer. 1200 Freiwillige engagierten sich ehrenamtlich, boten beispielsweise Free Walking Touren, also kostenlose Stadtführungen an. Ein Angebot, das bleiben soll. Für den Chemnitzer Oberbürgermeister hat das Jahr vor allem eines gebracht: Sichtbarkeit.
Ich glaube, dass es viel mehr Leute mit Chemnitz was anfangen kann und ein eigenes Bild haben von dieser Stadt, aber auch das Zutrauen, dass wir Dinge schaffen können, wenn wir es nur wollen und wenn wir zusammenhalten. Und das wird uns auch helfen für neue Projekte und alle Dinge, die in der Zukunft liegen.
Aber erst einmal lässt Chemnitz das Kulturhauptstadtjahr ausklingen mit der großen Bergparade am Nachmittag und einer Feier bis in den späten Abend.
Wir kommen zum Sport. In der Fußball-Bundesliga waren heute mal wieder die letzten Minuten entscheidend. Auch beim Spiel Bayern München gegen St. Pauli. Und Julia, zu wessen Gunsten ist es ausgegangen?
Das verrate ich noch nicht. Es war jedenfalls sehr spannend. Bis zur Nachspielzeit sah es tatsächlich nach einer kleinen Fußballüberraschung aus. Abstiegskandidat St. Pauli war nämlich drauf und dran, die Bayern zumindest zu ärgern. Und das auch noch zu Hause. Was ist da los bei Bayern? Schon unter der Woche hatten die Münchner ihre erste Niederlage in dieser Saison kassiert gegen den FC Arsenal in der Champions League. In der Bundesliga heute, da kriegen sie dann doch noch die Kurve. Endergebnis 3:1, ein hart erarbeiteter Last-Minute-Sieg, aber ja, auch das zeichnet die Bayern eben aus. Nicht umsonst sind sie seit September 2024, also seit über einem Jahr, ununterbrochen Tabellenführer.
Für den FC Bayern ist es ein Arbeitssieg, für den FC St. Pauli eine ganz bittere Niederlage. Die Hamburger verteidigen von Beginn an kompakt, lauern auf Konter und überrumpeln die Münchner im eigenen Stadion. Hutongi, vierter Saisontreffer nach 6 Minuten. St. Pauli ist unbequem, macht ein starkes Spiel.
Je länger die Zeit dann auch gelaufen ist, desto eher hat man dann auch das Gefühl gehabt, auch hier ist heute was möglich. Und das war sicherlich. Aber da brauchst du natürlich, da muss alles für dich dann laufen. Und da hat aber jemand was dagegen gehabt.
Erst kurz vor der Pause knacken die Bayern den Abwehrriegel. Luis Diaz fällt, spielt clever zurück auf Guerrero, der verdiente Ausgleich. Bis in die Schlussminuten steht St. Pauli sicher, bleibt gefährlich, aber Bayern drängelt einfach weiter. Luis Diaz etwas glücklich mit der Schulter in der Nachspielzeit. St. Pauli muss aufmachen und tappt in die Falle. Jackson vollstreckt zum 3:1. Es ist eine große Qualität, der Bayern erneut nach Rückstand zu gewinnen.
War nicht einfach. Wir haben bis zur letzten Sekunde alles gegeben, alles probiert, noch den Siegertreffer zu erzielen. Und am Ende haben wir es gemacht und wir freuen uns sehr über den Sieg.
Tabellenführung ausgebaut. Die Bayern brettern weiter durch die Bundesliga.
So, und von ganz oben jetzt nach ganz unten in der Tabelle, da steht Heidenheim, beziehungsweise da stand Heidenheim durch den ersten Auswärtssieg heute, nämlich bei Union Berlin, geht es ein Stückchen nach oben. Wichtige Punkte waren das im Abstiegskampf, aber auch hier ein echter Nervenkrimi bis kurz vor Abpfiff.
Große Erleichterung beim ersten FC Heidenheim. Der erste Sieg seit 6 Bundesliga-Partien. Dafür Frust auf der anderen Seite. Union Berlin hat das Spiel in der Schlussphase noch abgegeben.
Von dem her, ja, zur Zeit verdammt weh, muss ich ehrlich sagen. Und dann stehst du hier mit leeren Händen da.
Berlin in Rot, zunächst die bessere Mannschaft, kann nach 43 Minuten durch Rani Khedira in Führung gehen. Für ihn das dritte Saisontor, so oft traf er noch nie in einer Spielzeit. Im Laufe der zweiten Hälfte verliert Union die Kontrolle. Die Gäste werden immer stärker. Schimmer vollendet nach einer schönen Kombination der Ausgleich in der 90. Minute. Der Torschütze und seine beiden Vorlagengeber allesamt eingewechselt. Trainer Frank Schmidt beweist damit ein goldenes Händchen.
Heute hat es gepasst. Ich denke, dass das auch die, die heute nicht begonnen haben, die in den letzten Spielen gespielt haben, eben nicht geschmollt haben, sondern wussten, sie werden gebraucht im Verlauf des Spiels. Und diese Energie, die war einfach wichtig, dass da nochmal auch gerade in der Offensive Entlastung und auch viel über die Flügel kam.
In der 95. Minute kann Heidenheim sogar noch den Siegtreffer durch Schöppner erzielen. Auch er kam von der Bank. Nach einem dramatischen Finish gewinnt der 1. FC Heidenheim mit 2:1 gegen Union Berlin. Aufatmen nach einer schwierigen Phase.
Die weiteren Ergebnisse. Am Abend verliert Leverkusen gegen Dortmund 1:2. Bremen spielt am Nachmittag gegen Köln 1:1. Hoffenheim gewinnt gegen Augsburg 3:0. Und gestern schon trennten sich Gladbach und Leipzig 0:0. Morgen gibt es noch 3 Spiele. Hamburg spielt gegen Stuttgart, Frankfurt gegen Wolfsburg und Freiburg gegen Mainz. Die Tabelle. Die Bayern sind und bleiben seit 44 Spieltagen jetzt schon Tabellenführer vor Leipzig und Dortmund. Leverkusen ist Vierter, Union Berlin auf Platz 10 und in der Abstiegszone Heidenheim, ein Stückchen weiter oben jetzt St. Pauli und Mainz. An Katrin Berger ist hier die Nummer 1 im Tor des DFB-Teams. Jetzt wurde sie auch noch als Fußballerin des Jahres ausgezeichnet, zusammen mit DFB-Kapitänin Julia Gwin. Die Abwehrleistung der deutschen Nationalmannschaft gestern beim Hinspiel im Nations League-Finale gegen Spanien, die war auch top. Aber im Angriff, da soll es jetzt im Rückspiel am Dienstag definitiv besser laufen.
Aufbruch heute Mittag am Tag danach. Die Stimmung locker. Gestern sah das noch anders aus. Genervt vor allem vom Ergebnis.
Es ist einfach das, was uns maßlos ärgert, dass wir uns für dieses Spiel nicht belohnen. Ich glaube, es war eine richtig, richtig gute erste Halbzeit.
Deutschland da das klar bessere Team. Spaniens Torhüterin mit reichlich Arbeit in der ersten Hälfte. Das 0:0 zur Pause, ärgerlich. Die Spanierinnen kaum im Spiel, nur mit einer guten Chance in der 54. Minute. Zum Chancenwucher kommt bei Clara Bühl 20 Minuten Verschluss auch noch Alupech dazu. Das 0:0 am Ende zu wenig bei der Vielzahl der Chancen.
Wir haben das Spiel dominiert und wir müssen einfach jetzt in Madrid die Tore da vorne reinmachen.
Nun geht's zum Rückspiel in die spanische Hauptstadt. Und da heißt es am Dienstag alles auf Anfang im Finale der Nations League.
In wenigen Minuten ist ja schon erster Advent, Pila. Da darf man vielleicht fragen, ob es für alle Aussicht auf den traditionellen flockigen Niederschlag in Weiß gibt?
Ja, darfst du natürlich fragen, aber da muss ich leider fast alle enttäuschen. Also abseits der höchsten Lagen vom Schwarzwald wird morgen kein Schnee fallen. Dafür gibt es Regen, denn wir haben ein Tiefdruckgebiet, was uns dann morgen mit seinen Ausläufern überqueren wird. Und damit wird es erstmal noch mal ein bisschen unbeständiger. Aber dann kommt Hochdruckeinfluss und dieses Hoch setzt sich dann in den nächsten Tagen auch in Osteuropa fest und blockiert dann so ein bisschen die Tiefdruckgebiete, die vom Atlantik normalerweise weiter nach Mitteleuropa ziehen. Die müssen also weit über dem Atlantik bleiben und so bleibt das vor allem in der Osthälfte dann meistens trocken. Das, was jetzt hier so blau eingefärbt ist, das ist erstmal die Front, die uns heute Nacht und morgen überqueren wird. Und danach kommt erstmal gar nicht mehr so viel Regen nach. Das Hoch über Osteuropa blockiert weiter. Der meiste Niederschlag fällt im Nordwesten des Atlantiks und auch in Südeuropa. Bei uns ist es jetzt heute Nacht vor allem im Südosten und auch in Sachsen teilweise noch sternklar. Ansonsten viele Wolken, die sich ausbreiten und ein Regenband, das von Westen her immer weiter nach Osten zieht. Und auch morgen überquert uns das weiter nach Osten. Von Nordwesten her lockern die Wolken dann am Nachmittag etwas auf, dann scheint zeitweise auch die Sonne, aber es folgen noch einzelne Schauer. Die Temperaturen dann heute Nacht im Südosten, dort wo der Himmel länger klar ist, dann auch wieder im Frostbereich bis -5 Grad am Alpenrand. Ansonsten Plusgrade bis 8 Grad im Westen. Und morgen tagsüber dann ähnliche Temperaturen, zumindest mal vielerorts meistens 7 bis 10 Grad, im Südosten immer noch ein bisschen kälter. Ja, und die neue Woche und somit auch der neue Monat beginnt dann insgesamt deutlich ruhiger. Wir liegen unter Hochdruckeinfluss, ganz im Südosten und im Nordwesten einzelne Schauer, ansonsten vielerorts trocken, aber zum Teil auch zähe Nebelfelder oder Wolken. Das heißt, so richtig viel Sonnenschein ist nicht mit dabei. Auch am Dienstag in der Osthälfte meistens trocken, im Westen teilweise ein bisschen Tiefausläufe, die noch mal etwas Regen bringen, aber ganz so viel kommt da auch nicht runter.
Wechselhaft. Vielen Dank, Pila Bosmann. Dankeschön.
Gerne.
Sogleich heißt es guten Morgen und wir sagen aber erstmal noch schnell gute Nacht. Hier geht es weiter mit dem Wort zum Sonntag.
Ja, Nachrichten rund um die Uhr finden Sie aber jederzeit bei tagesschau.de.
Bis morgen, wir würden uns freuen. Tschüss.
Sehr, bis morgen. Tschüss.